Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von SheForward, She4IT. Heute mit mir Vivian Schiller, IT Security Expert und Head of She4IT bei Adesso. Heute mit der Hacker School. Und zwar genau mit der Julia und mit der Steffi. Und ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid, weil die Hacker School ist eine ganz tolle Initiative, die Kinder und Jugendliche ans Programmieren kriegt. Und das läuft ganz viel übers Ehrenamt. Die Kurse finden sowohl online als auch präsent statt. Aber ich möchte auch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil vielleicht mögt ihr euch einfach kurz vorstellen und auch ein bisschen von der Hacker School erzählen.
Ja, super gern. Wir freuen uns riesig, dass wir hier sein können. Wirklich, wirklich prima. Ich bin Julia, ich leite die Hacker School und bin halt für die strategische Entwicklung und das Fundraising zuständig und auch ab und zu dafür, mich immer in neue Bereiche einzuarbeiten und mir lustige neue Sachen auszudenken. Und was machst du, Steffi?
Genau, also ich bin Steffi. Ich bin selber irgendwann mal vor einigen Jahren bei der Hacker School gelandet, weil ich auf der Suche war nach einem Ehrenamt. Bin jetzt seit 3 Jahren als ehrenamtliche IT-Lerin dabei und gebe Kurse und seit letztem Jahr fest im Team der Hacker School für das Community Management verantwortlich.
Sehr schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir noch gleich viel, viel mehr über die Hacker School erfahren. Aber vorab, wie immer bei jedem Podcast, haben wir natürlich eine Frage, die jeder bei uns beantworten muss. Und ich finde die Frage mittlerweile echt sehr spannend, weil es gibt ganz unterschiedliche Antworten. Und zwar, wann habt ihr euch euren ersten Rechner gekauft?
Ich bin so neugierig auf deine Antwort, Steffi. Fang noch mal an.
Aber bei der Frage habe ich auf dich gesetzt. Ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich es nicht mehr genau sagen konnte. Ich glaube, ich bin da sehr über meine Eltern und sowas einfach im Büro immer am Rechner gelandet. So war es eigentlich recht spät. Ich glaube, ich hatte wirklich erst zu Schulzeiten oder dann zur Ausbildung einen wirklich eigenen Rechner. Den weiß ich noch, weil das war dann direkt auch ein MacBook. Also der war dann auch richtig geil. Davor eher so, ja, diese kleinen Computer so, wo man spielerisch irgendwas lernt. Also sowas immer. Und ich glaube ansonsten, so als Kind der 90er, immer mit Tamagotchis und sowas ausgestattet, also mit viel Technik, aber nicht so direkt einen eigenen Rechner. Und Konsolen, also mit großem Bruder auch mit Konsolen ohne Ende, das sowieso, genau. Aber du hattest, glaube ich, da eine spannende Geschichte und ja.
Ach, ich weiß das gar nicht, ob meine so spannend ist. Ich war ja auf der Waldorfschule. Also von daher, da denkt man ja immer, da kommt man auch ohne Technik ins Grab. Aber wir hatten tatsächlich auch immer einen Rechner zu Hause, wobei der gar nicht so die große Rolle gespielt hat. Den ersten eigenen Laptop habe ich mir tatsächlich gekauft. Da war ich gerade zu Beginn der Ausbildung im Studium, das war 98. Ich habe ein duales Studium an der Hamburger Wirtschaftsakademie gemacht und hatte zu der Zeit einen Freund, der bei einer Dortmunder Aldi-Gesellschaft halt irgendwie Geschäftsführer war. Und ich weiß, da gab es denn die Medion-Laptops für 3.448 Mark. Und ich weiß noch, dass der dann sagte, okay, wenn du einen willst, ich kaufe dir den. Und dann habe ich ihm das Geld danach wiedergegeben. Aber die Quittung habe ich noch lange Zeiten wirklich gehabt. Und leider, leider wurde dieser Rechner dann eines Tages, als da hatte ich ihn Freunden geliehen, weil ich schon anderen Firmenrechner hatte und so weiter, viele Jahre später bei einem Einbruch dann entfremdet. Ich habe nie so sehr einem Rechner hinter nachgetrauert wie der, weil das war so diese Geschichte, 3.448 Mark, ja.
Aber dass du auch wirklich die Zahlen noch so genau weißt.
Ungefähr.
Oh, auch gut. Na, einen Rechner braucht man auf jeden Fall bei euch bei der Hacker School, wenn man bei euch Kurse programmieren will. Ne? Dann müssten die Kleinen oder die Kurzen, die Älteren, ne, ich habe da wirklich eine Altersspanne von bis, müssen ja eigentlich einen Rechner haben, um an den Kursen teilnehmen zu können, oder? Also ihr stellt auch teilweise Rechner, soweit habe ich das mal mitbekommen, oder?
Das kommt darauf an, das ist immer so eine schöne Antwort. Ne? Vor Corona, als wir in den Wochenenden in Unternehmen waren, es waren ja mal 2 ITler, 10 Kids Wochenende geilen Scheiß machen, zum Beispiel vor Ort bei Otto, bei anderen Firmen, da sind wir immer mit einer ganz schönen Armada an Rechnern angerückt. Einfach zum Beispiel bei Otto, wenn wir da 100 Kinder gleichzeitig hatten, kein Unternehmen hat in der Regel 50 fertige Firmenlaptops für Schulungszwecke zur Verfügung. Also da haben wir schon diverse Rechner für die Veranstaltung selbst vor Ort genutzt. Jetzt, wo wir halt sehr viel online unterwegs sind oder fast ausschließlich, es ist halt schon so, dass der überwiegende Teil der Kids sich mit eigenem Equipment oder von dem der Eltern anmeldet. Wir aber auch immer explizit darauf hinweisen, wenn es irgendwo schwierig ist oder jemand halt keine Möglichkeiten hat, an einem eigenen Rechner teilzunehmen, können sich die jungen Menschen halt auch bei uns melden. Und wir sehen zu, dass wir da unterstützen. Teilweise haben wir auch so tolle Möglichkeiten wie über befreundete Firmen, dass wir auch Rechner zum Verbleib zur Verfügung stellen können. Also da gab es auch tolle Kooperationen mit Siemens, mit Teach First, wo man wirklich gesagt hat, hey, wie kriegen wir das zusammen, wo dann aufbereitete Rechner direkt verbleiben konnten. Das ist natürlich dann absoluter Luxus.
Ja, super spannend. Ihr hattet aber auch gerade noch erzählt, dass ihr, wie ihr zur Hackerschool gekommen seid. Wollt ihr das nochmal genau ausführen? Weil ihr hattet, glaube ich, ganz unterschiedliche Wege und einmal als Geschäftsführerin und einmal jetzt als festangestellte Mitarbeiterin. Sind das, glaube ich, ganz spannende individuelle Wege, die, glaube ich, ganz spannend sind zu hören.
Genau, ja, gerne. Also wie gesagt, ich habe vorhin auch nochmal in meine E-Mails geschaut, weil mir die Frage so oft über den Weg läuft. Es war vor circa 3 Jahren, da war ich auf der Suche nach einem Ehrenamt und habe mich umgesehen, was fachlich irgendwie passen könnte, was mir Spaß machen könnte und bin da echt recht schnell bei der Hackerschool gelandet. Wir sind super schnell in Kontakt gekommen und ich hatte das Glück, auch noch zeitnah in den nächsten Monaten den ersten eigenen Kurs zu machen. Erinnere ich mich noch super gut dran. Es war ein Wochenende in Stuttgart im Mercedes-Benz-Museum mit den Kids das ganze Wochenende Online-Shops und Websites gebaut und super cool, die Location, die Kinder, die anderen Inspirer. Ja, also das ist auch schon die Geschichte, weil damit bin ich hängen geblieben. Dieses Wochenende hat mich einfach so nachhaltig begeistert, dass ich da dran geblieben bin, ehrenamtlich, immer noch ehrenamtlich auch super gern Kurse mache. Und jetzt aber auch fest dabei bin, um das Thema voranzutreiben.
Ja, die Begeisterung war nämlich beiderseits und ich dachte nur so, wie geil ist das denn, mit Steffi zusammenzuarbeiten? Und als es dann so die Idee kam, hey, wir suchen Leute, die das auch wirklich hauptberuflich machen, weil es einfach so groß wird. Und ja, da waren wir einfach sofort mit, ey, wir fragen als erste Steffi und sie so, ja, na klar. Und das war einfach richtig, richtig cool. Und ich muss auch sagen, dass sie mir jetzt gerade ein super schönes Geschenk gemacht hat, weil sie einfach ihre Stunden erhöht hat bei uns. Und das ist halt was, wo man sagen kann, wenn Leute, die das von außen machen, dann noch mitmachen und dann noch mehr wollen, also ah, Steffi forever, einfach total schön, dich im Team zu haben. Mein Weg war ein bisschen vorgelagert, sage ich. Ich bin in der zweiten Elternzeit 3 Jahre rausgegangen, weil ich noch meine Promotion machen wollte. So ein bisschen mit einem Zwinkern im Augenwinkel. Mein Vater hatte 3-mal geheiratet und aus der 3. Charge fehlte einfach echt noch ein Titel. Und ich dachte, das übernehme ich mal. Und war dann tatsächlich über ein Projekt in der Flüchtlingsunterstützung mit der Hackerschool in Kontakt gekommen. Und ich fand das einfach super spannend und konnte halt da, weil gerade eine Förderung anstand, wie man Geflüchteten auf den Weg in den Arbeitsmarkt vielleicht auch Unterstützung angedeihen lassen kann, kam dann mit dem Geschäftsführer oder mit dem ehrenamtlichen Gründer der Hackerschool in Kontakt und ja, konnte ich halt einiges an Erfahrung beisteuern, was vielleicht nicht einfach so funktioniert, wie man sich das denkt. Und ja, dann sagte er, mach's doch selber. Und das war für mich halt einfach eine tolle Möglichkeit zu sagen, ja, dann probier's mal aus. Ich bringe viel Verkaufserfahrung mit, ich habe einen ITler geheiratet, ich habe eigene Kinder. Also ich kann jetzt zu allen Bereichen irgendwas sagen und jetzt lass uns das Ding mal groß machen. Und als wir dann auch noch wirklich eine große Förderung ja, gewinnen konnten, da war das dann eigentlich klar, das ist ein Auftrag, das müssen wir machen und ich bin absolut sicher, ich habe den besten Job der Welt, weil Beruf und Berufung hat mehr gemein als nur ein paar Buchstaben.
Ja, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Also es fing an mit Flüchtlingen, wie man Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt bringt, hinzu, wir bilden jetzt Kinder aus im Bereich Programmierung, oder?
Nein, okay. Also Ich habe es so gesagt, die Geschichte ist noch ein bisschen davor gewesen. Also die Hackerschool ist 2014 gegründet worden, wo 3 ehrenamtliche Geschäftsführer sich dann engagiert haben und gesagt, komm, wir müssen irgendwas machen, das geht doch so nicht. Lass uns mal mit Kindern so ein bisschen mal hacken, dass die eine Idee kriegen, was das eigentlich ist. Mhm. Und das lief dann über einige Jahre ehrenamtlich, wo eben halt mal 40 Kinder im Jahr, mal 80, also auch auf einem kleinen Niveau trotzdem für ehrenamtlich nebenher schon absolut eindrucksvoll. Und dann kam halt die Situation, dass die Stadt Hamburg darauf aufmerksam wurde und dann gesagt hat, komm, das wäre doch mal eine Idee, um dadurch auch geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt zu helfen. Und dafür hatten wir das erste Mal festamtlich bei uns Leute eingestellt. Mhm. Und das war einfach, es war interessanterweise eher so ein Nebenprojekt, was tatsächlich erstmalig Hauptamt für die Hacker School ermöglicht hat. Wir sind auch nach wie vor in dem Folgeprojekt mit engagiert, was wir einfach erweitert haben, wo es nicht mehr darum ging, ausschließlich Geflüchteten zu helfen, sondern einfach zu sagen, hey, no matter what, im Plus-Bereich, Hacker School Plus, wollen wir alle Menschen unterstützen, alle jungen Menschen unterstützen, egal wo sie herkommen, die halt einen schwierigen Start ins Leben hatten. Ansonsten ist die Hacker School tatsächlich in der Schwerpunktsetzung immer 11 bis 18 und Frauen und Mädchen 11 bis 99, einfach für Programmieren und Zukunft zu begeistern.
Ja, von 11 bis 99, das finde ich auch super. Aber man merkt richtig, wenn ihr sprecht, dass ihr auch wahnsinnig begeistert seid von dem, was ihr tut. Und wenn Steffi jetzt auch ihre Stunden erhöht hat, muss das ja ein wahnsinnig tolles Zeichen sein. Aber was motiviert euch an dem, was ihr tut? Und wie kann man euch auch insbesondere noch unterstützen? Weil ich glaube, das, was ihr macht, das ist auch einfach ein verpasster, würde ich jetzt mal behaupten, Lehrauftrag der Schule, oder? Also es sind jetzt viele Fragen in einem, aber ich hoffe, ihr habt auf alles eine Antwort.
Also zur Motivation sage ich gerne was. Da kann ich gerade hautnah berichten, weil ich selber am Wochenende gerade frisch wieder aus einem Kurs komme. Und ich glaube, das ist wirklich, also das ist die Motivation. Deswegen versuche ich das persönlich auch immer wieder zu machen, weil einfach den Verlauf, die Entwicklung und dann am Ende von so einem Wochenende die Begeisterung der Kids. Vor allem am Wochenende waren es wieder Mädels, zum Teil eben auch mit ihren Müttern. Die zu sehen und vor allem die Entwicklung von Samstag um 10, ich weiß gar nicht hier so recht, das ist alles, klingt ziemlich kompliziert, ich traue mir das nicht zu, bis Sonntag 14 Uhr, super geil, ich will da unbedingt weitermachen, hast du noch was, können wir dich anrufen, Steffi, ich will an meiner Website weiter basteln und ich komme auf jeden Fall wieder zu vielen Kursen, das ist einfach super. Und was mich persönlich einfach dazu bewegt hat oder dazu bewogen hat, als Frau oder als Mädchen irgendwie in der IT zu landen, ist oft noch irgendwie ein schwieriger Weg. Es ist ein ungewöhnlicher Weg. Man sitzt doch noch oft recht allein irgendwie auch in großen Agenturen in der IT-Abteilung. Ich selber bin auch nur durch viele Zufälle, Umwege, viele coole Menschen, die da engagiert waren, da gelandet. Deswegen glaube ich, braucht es einfach von diesen Menschen irgendwie noch mehr, die eben da Kinder begeistern und Wege zeigen. Genau. Und wie man uns unterstützen kann, glaube ich, kann Julia ganz gut zusammenfassen.
Ja, total gerne. Also es ist tatsächlich so, dass was mich treibt, eher nicht die Defizitbetrachtung ist, sondern die der Möglichkeiten. Ich habe gerade ein ganz tolles Buch gelesen, Education for Future, wo es eigentlich auch aufgezeigt wird, dass das Schulsystem, was wir jetzt haben, das kommt noch aus der Zeit, wo es in Preußen darum ging, die Kinder von den Feldern zu holen. Und in meiner Bubble arbeiten nicht mehr so viele Kinder auf Feldern. Und da wirklich zu sagen, welche Bildung brauchen wir eigentlich? Und was ist das Projekthafte? Was ist das Übergreifende? Was sind diese 21st Century Skills? Man muss einfach mal sagen, beim Programmieren kannst du die so verdammt gut selber erfahren. Du musst halt kreativ auf was reagieren, zusammenarbeiten, kommunizieren. Kritisches Denken, ist das wirklich der sinnvollste Weg? Und du lernst halt ein saugeiles Fehlerbild, weil come on, Bugfixing ist 50% der Miete und dementsprechend zu sehen, wie cool es ist, Fehler zu machen, weil das die einfachste Variante ist, direkt eine Falsifikation einer Annahme umzusetzen, so halt nicht, wie denn anders. Das ist etwas, was mich total begeistert, das den Menschen zu zeigen, weil Angst ist immer der blödeste Berater und einfach mal machen und ausprobieren und dann eben diese leuchtenden Augen zu erleben, von denen Steffi gesprochen hat, das ist einfach der Hammer.
Ja, also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, um nochmal einen Schwenk zu machen, ihr gibt ja teilweise auch die Girls Hacker Schools, da hab ich natürlich auch gleich noch eine Frage zu. Aber ihr sucht auch immer nach Frauen insbesondere, die am Wochenende auch bei solchen Kursen einmal da sind, um einfach diese Role Models zu haben. Also würde ich jetzt mal versuchen, einfach mal einen Aufruf zu starten, dass wenn es kompetente, gute, tolle Rollenvorbilder gibt, sich vielleicht mal bei euch zu melden. Weil dann kann man nämlich wahrscheinlich auch diese leuchtenden Augen sehen und selbst miterleben, oder?
super Idee. Es ist einfach wirklich zu sehen, welche Rolle wirklich auch Role Models oder Vorbilder spielen, insbesondere wenn du so stereotyp grenzenübergreifend aktiv werden musst. Wenn man sieht, hey cool, eine Steffi hat sich dafür entschieden und die hat da so viel Spaß dran, dass sie es sogar ehrenamtlich macht. Oder welche Wege hat zum Beispiel auch eine Miriam Wohlfahrt genommen, die jetzt die nächste Fintech-Firma gegründet hat. Und einfach da wirklich in diese Bereiche zu gucken, wenn man sieht, dass jemand den Weg schon mal gegangen ist, dann ist es also nicht ganz unmöglich, diesen Weg auch zu gehen. Das macht so viel Mut. Und super gerne, also wir stellen so gerne Frauen vor, die Lust haben, einfach den Weg zu teilen und auch zu zeigen, hey, es ist nicht immer alles logisch und nicht alles stringent und manchmal ist einfach machen ein ganz, ganz cooler Anfang.
Also als Rollenvorbild, die ehrenamtlich sich engagieren, kann man sich noch weiter bei euch engagieren.
Ach, also wir können auch Euronen in leuchtende Augen verwandeln. Also es ist tatsächlich, das sind so die großen Bereiche, Role Models, insbesondere auch Kurse zu geben, so wie Steffi, aber auch Türen zu öffnen. Weil ich bin jemand, ich mag keine Kaltakquise, aus dem einfachen Grunde, nicht weil ich davor Angst habe, sondern weil sie so ineffizient ist. Und dieses Türen öffnen und hey, du solltest mal mit dem oder der reden und check doch mal, vielleicht ist da eine Tür, die man öffnen kann oder wollen wir zusammen über was nachdenken und was machen. Das sind die Sachen, wie wir auch die Hackerschool verstehen. Also gemeinschaftlich Hack the World, a Better Place geht so viel besser und so viel weiter, als wenn wir uns immer die eigene Suppe kochen. Also von daher auch damit Kontakte, Türen öffnen, finanzielle Unterstützung, ehrenamtliches Engagement, gibt ganz viele Möglichkeiten.
Sehr schön. Ja, da kommt auch für mich die Frage auf, wenn ihr euch so sehr engagiert. Ich meine, ihr wächst wahnsinnig. Ich glaube, ihr habt jetzt dieses Jahr einen Preis nach dem anderen, obwohl wir sind ja jetzt schon 2022, also letztes Jahr, aber dieses Jahr folgt wahrscheinlich auch noch, ganz viele Preise abgeräumt mit eurer Hackerschool. Da kommt mir die Frage, Highlights hattet ihr wahrscheinlich mehr, aber gab es vielleicht auch Downlights, die ihr vielleicht auch sogar zu Highlights gemacht habt in eurer Erfahrung bisher?
Also wir lernen jeden Tag dazu. Ich glaube, das kann man ganz, ganz generisch so sagen. Alleine, dass wir im letzten Jahr den Weg gemacht haben und uns getraut haben, in Schulen zu gehen, habe ich mich lange Jahre gegen gewehrt, weil geiler Scheiß in Schulen, das war für mich eher so ein Paradoxon als, ja klar, ist intuitiv. Und wir haben sehr viel Lehrgeld bezahlt. Also wirklich diese Annahmen, wie komme ich auf Schulen, wie kriege ich die Kontakte, wie muss ich das umsetzen und dann die Phasen zu durchlaufen, okay, es sind alle zu Hause, dann sind die Schüler in der Schule, wir aber nicht. Dann sind plötzlich auf mal alle in der Schule, jetzt wieder doch gar nicht. Also da wirklich geistig offen und flexibel zu bleiben und auch überhaupt die ganze Pandemie-Situation so umzudrehen, dass wir von dem Status beim ersten Lockdown mit, oh mein Gott, möglicherweise müssen wir die Hackerschool dicht machen zu, 5 Tage später waren wir mit der Hackerschool at Home online und machen einfach ganz viele neue Wege auf. Auch Hackerschool at Home Late Night ist zumindest für mich immer ein Highlight, wo die Kinder dann abends mit Pizza und Cola programmieren können bis 21 Uhr oder so, wäre vor Ort nie gegangen. Und da wirklich zu sagen, wir, also Situationen anzunehmen und auch externe Impulse für Veränderungen nach einem kurzen Erschrecken echt zu feiern und umzusetzen, das ist mir durchaus wiederholt untergekommen.
Steffi, ich muss leider trotzdem nochmal nachhaken, aber du magst es bestimmt nochmal erzählen. Du hast mir eine Geschichte erzählt von einem absoluten Highlight und für mich ist es auch mein Highlight. Ich erzähle es auch immer weiter, aber bitte erzähl es einfach nochmal.
Du sprichst wahrscheinlich auf die Girls Hacker School an, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, so, also total gerne. Ich glaube auch, ich kann mehr Highlights, Downlights fallen mir jetzt gerade eh nicht so ein. Also ich glaube, die ganze Remote-Situation ist Highlight und Downlight irgendwie zugleich, weil wir alle ITler auch wieder Bock haben, irgendwie live mit den Kids was zu machen. Highlight ist aber auch einfach jedes Wochenende oder so zu sehen, wie selbstverständlich die Kids mit der Situation umgehen und wie versiert die das sind. Genau, und einfach immer wieder jede unserer Girls Hacker Schools. Wir hatten jetzt am Wochenende zum Beispiel auch wieder eine Mutter dabei, die eingesprungen ist für die Tochter, weil die Tochter leider krank war, selber total gern dabei gewesen wäre. Aber wo die Mutter dann so meinte, boah, ja, Websites habe ich auch keine Ahnung von, schaue ich mir jetzt mal an. Ich spick dann auch immer schon in unsere Teilnehmerlisten. Ich glaube, diesmal hat man von 10 bis 41 Jahren waren meine Teilnehmerinnen. aber wir hatten auch durchaus von 10 bis 62 und älter. Also da kommen auch einfach richtig, richtig coole Großmütter mit, die sagen, ja, hier programmieren, keine Ahnung, aber ich schaue es mir an, ich gehe da irgendwie hin mit meiner Enkelin, ich begleite die und dann machen wir da das Beste draus. Und die bringen einfach auch nochmal so einen anderen Aspekt irgendwie mit, so viel Lebens- und Berufserfahrung, was einfach wirklich jedes Wochenende immer sehr bereichert. Und ich glaube, also das spreche ich auch gerade für die Mädels, die halt dann aussehen so, ha, okay, hier, Mama kann das auch nicht wirklich besser als ich, also die hat da, oder sogar schlechter, weil ich meine, das sind alles Digital Natives. Genau, die finden sich da oft echt schneller zurecht und sagen dann, hier, geh mal weg, da fehlt eine geschlossene Klammer.
Gibt es eigentlich Unterschiede an den Fragen dann? Also stellen Kinder andere Fragen als Erwachsene oder ist das, gleicht sich das aus?
Ich glaube, also teilweise die Erwachsenen haben halt dann oft irgendwie eher noch so Fragen eher noch zu uns oder so, eher ein bisschen off-topic. Die fachlichen Fragen, da hatte ich lustigerweise jetzt erst die Tage auch mit jemandem gesprochen, wie erstaunt ich davon bin, wie die das mit 10 Jahren oder so schaffen, diese fachlichen Fragen zu formulieren an die ehrenamtlichen ITlerinnen, also wirklich das Problem, was sie gerade haben, von der Thematik, von der sie ja wenig Ahnung haben, das wirklich in Worte zu fassen und ihr Problem so zu beschreiben, dass wir ihnen weiterhelfen können. Aber letzten Endes, es ist wirklich ja kein Hexenwerk und die Fragen sind immer hier, Steffi, guck mal, das geht irgendwie nicht und dann ist es halt wirklich meistens so, es fehlt wo ein Semikolon oder eine geschlossene Klammer und dann läuft's und dann macht man weiter und das ist auch einfach kein großes Ding. Ich glaube, für die Erwachsenen ist das oft mehr ein größeres Ding, wenn sie wo nicht weiterkommen. Für die Kids ist dann so, ah, okay, so funktioniert's, cool, machen wir weiter.
Trial and Error, ja. Was mich da auch noch interessieren würde, wäre, ihr habt dieses tolle Angebot. Ihr geht in die Schulen, gibt da Programmierkurse, die Girls Hacker School, wo Mädchen von wie viel, 7 bis 99, war das richtig die Zahl, oder?
Also eigentlich ab weiterführende Schule, also 11 bis, wir machen aber auch nach oben Ausnahmen, da hatten wir noch keine konkreten Anfragen.
Ah, okay, vielleicht mit dieser hier, die Reichweite wird sich erhöhen. Vielleicht kommt dann doch die 100-Jährige auch noch mit. Wäre vielleicht mal cool. Aber für mich stellt sich da mal die Frage, da ist man, also ihr habt so viele Angebote, ihr gibt sehr viele Kurse, ihr macht das jetzt auch in der Schule. Wahrscheinlich ist das auch ein sehr guter Touchpoint, aber wie erreicht ihr eigentlich immer die Zielgruppe? Also, weil manchmal hat man sich ja vielleicht besonders als Mädchen noch gar nicht damit auseinandergesetzt, überhaupt zu denken mit 11 Jahren, wie wäre es mal mit dem Programmieren? Entweder fragen die Eltern, möchtest du nicht mal programmieren? Oder sie haben vielleicht Freunde, die sagen, möchtest du nicht mal programmieren? Aber wie erreicht ihr genau die, die sich eigentlich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben und noch gar nicht wissen, dass sie programmieren könnten, wenn sie wollten?
Das ist einer der allerwichtigsten Gründe, überhaupt in die Schulen zu gehen. Weil wir da auch insbesondere diejenigen erreichen, die sich mit der Problematik noch gar nicht auseinandergesetzt haben oder die auf jeden Fall schon so weit stereotypisiert sind, dass sie auch gar nicht denken, dass sie es könnten. Und da wirklich einfach über die Begeisterung zu gehen, komm, hey, lass uns doch mal machen. Das ist insbesondere ein ganz großer Treiber gewesen, wirklich auch zu sagen, hey, es ist egal, Stadtteilschule, Gymnasium, auf den Gymnasien treffen wir teilweise sogar mehr Mädchen an, die es dann einfach probieren und wir bekommen da halt auch wiederholt das Feedback, es macht so viel mehr Spaß, als wir gedacht haben. Überrascht nicht, aber freut jedes Mal wieder. Das sind tatsächlich die Kernzugangspunkte, insbesondere wenn wir eben halt auch dahin wollen, dass das Elternhaus unabhängig sein sollte, was Bildung nie ist und auch nie sein wird, leider. Aber mein Lieblingszitat aus einem der ersten Filme, die wir über die Hackerschool gedreht haben, war von Zoe damals. Sie sagte, ich bin hier wegen meinem Vater und meinem Bruder. Der hat mich dazu ermuntert. Scheiß auf den Genitiv. Das war inhaltlich einfach so toll zu sehen, was genau eben, was wir als Eltern machen können, was wir aber auch als Mütter machen können, wirklich eine Vorbildrolle einnehmen und eben nicht diese blöden Sätze, ach Mutti konnte auch nicht rechnen. Wirklich einfach zu sagen, hey, wir probieren es aus, wir machen es zusammen. Und dafür ist jede Form von Social Media ist irgendwo vorgefiltert. Wir nutzen es viel. Wir sehen zu, dass wir auch in den Bereich TikTok mit Edutainment reingehen und einfach Spaß darauf machen. Aber insbesondere wirklich durch die Schulen alle Kinder einmal zu erreichen, das, denke ich, wird ein ganz großer Treiber sein.
Ja. Ja, du hast es schon gerade erwähnt, man kann euch auch auf Instagram und Co. folgen. Ich glaube, ihr habt jetzt auch angefangen, die ersten Reels mitzudrehen, habe ich entdeckt. Also folgt gerne fleißig der Hackerschool oder gibt das gerne als Tipp an Jüngere weiter, die mal vielleicht noch ein bisschen, wie nennt sich das, Education Content? Oder ja, jetzt oute ich mich als zu alt wahrscheinlich schon.
Es ist ein großer Bereich des Edutainment. Also wo es zum Beispiel, du kennst wahrscheinlich Herr Anwalt, der macht ja auch sehr witzige Sachen auf TikTok, ja, wo er halt ganz kurz erklärt, hey, können meine Eltern mich eigentlich zwingen zu duschen? Witzigerweise ja, die Argumentation ist halt eben total lustig wegen fürs Kind sorgen und so weiter. Mhm. Aber der macht das halt, dass du einfach Bock darauf hast und es totaler Spaß macht. Das ist wirklich Entertainment, aber du lernst halt auch gleich was zu. Und dieses Edutainment, diese Vermischung aus, hey, lernst was, aber hast auch Spaß, das ist, glaube ich, ein super Ansatz, um auch wirklich Ängste abzubauen.
Ach, Wahnsinn. Das werde ich mir auf jeden Fall noch weiter anschauen und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich kann es nur empfehlen, zumindest schon mal den Instagram-Account. Ansonsten kann ich nur aufrufen, sich bei euch zu melden, falls sich jemand gerne da beteiligen möchte als Ehrenamt oder auch gerne die Kurse weiterempfehlen möchte oder vielleicht auch anfragen möchte, ob bei den Schulen der eigenen Kinder oder Nichten oder Neffen, wo auch immer, mal solche Kurse angeboten werden können. Oder? Ihr nehmt das doch bestimmt gerne an, hoffe ich zumindest. Es müssen auf jeden Fall mehr Informatik unterrichtet werden, so sehe ich das.
Also du hast es super zusammengefasst, das würde uns sehr glücklich machen. Insbesondere auch vor dem Aspekt, wir wollen 2025 spätestens mindestens 100.000 Kinder pro Jahr erreichen. Ui. Wir haben auch nichts dagegen, wenn das 2024 schon ist. Steffi kann mit Druck umgehen. Nein, aber würde ich zu sagen, es muss für Unternehmen uncool sein, nicht mitzumachen. Und was absolut großartig ist, es wird ja auch zunehmend Corporate Volunteering als Möglichkeit angeboten. Und wenn wir das hinkriegen, dass man dieses Skill-Based, Meaningful und so weiter Corporate Volunteering zusammenbringt mit, wir begeistern Kinder für ihre Zukunft und junge Menschen einfach für Berufe, in denen sie wirklich Teilhabe ermöglicht bekommen, das wäre, glaube ich, ein ziemlich cooler Ansatz. Und ja, wir brauchen da sehr, sehr viel Unterstützung.
Dann hoffen wir, dass wir ganz viele Leute mit diesem Podcast erreichen. Ich bedanke mich für die Podcastaufnahme und hoffe, es hat euch gefallen.
Vielen, vielen Dank.